Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel und damit gleichzeitig zur ersten Sendung über das erste Buch der Könige. Das erste und das zweite Buch der Könige bilden zusammen gewissermaßen die Fortsetzung der beiden Samuel-Bücher. Was manche Bibelleser ein wenig verwirrt, bereits am Ende des zweiten Samuel-Buches wurden vorweg die letzten Worte Davids, also sein Vermächtnis an die Nachwelt, wiedergegeben. Doch erst zu Beginn des ersten Buches der Könige, das nun vor uns liegt, geht es um die Ablösung König Davids durch seinen Sohn Salomo und auch um Davids Tod. Im Alten Testament gibt es 6 biblische Bücher, die jeweils im Doppelpack daherkommen, die direkt hintereinander angeordnet sind und die auch inhaltlich zusammengehören, nämlich das erste und zweite Buch Samuel, das erste und zweite Buch der Könige und das erste und zweite Buch der Chronik. Schon in der Einleitung zu den Samuel-Büchern habe ich darauf hingewiesen, dass die Aufteilung des eigentlichen Bibeltextes im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. In einer lateinischen Bibelübersetzung etwa, die Ende des 4., Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus entstanden ist, sucht man vergeblich nach den beiden Samuel-Büchern, weil sie kurzerhand zu den Büchern der Könige gerechnet wurden. Dafür gibt es in dieser lateinischen Bibelausgabe nicht nur 2, sondern 4 Königsbücher. Einiges spricht dafür, dass die Bücher, die wir heute im Doppelpack vorliegen haben, ursprünglich jeweils eine Einheit bildeten. Also, dass es nur ein Buch Samuel, ein Buch der Könige und ein Buch der Chronik gab. Erst jene fleißigen Schreiberlinge, die in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten von den hebräischen Handschriften eine griechische Übersetzung anfertigten, nämlich die Septuaginta, diese Schreiberlinge teilten diese 3 Bücher in jeweils 2 handlichere Portionen auf. Und den Begriff handlich können Sie ruhig wörtlich nehmen. Denn eine handgeschriebene Schriftrolle oder ein Buch mit Seiten aus Pergament bringt ein ordentliches Gewicht auf die Waage und lässt sich nicht so einfach in die Jackentasche stecken. Über die Frage, wer die beiden Königsbücher verfasst hat, gehen die Meinungen weit auseinander. Nach einer jüdischen Überlieferung soll angeblich Jeremia der Autor sein. Heutzutage ist man jedoch sehr vorsichtig mit solchen eindeutigen Zuordnungen. Viele Theologen legen sich nur noch darauf fest, dass wohl einer der Propheten der Verfasser gewesen sein muss. Andere wiederum nehmen an, dass die beiden Königsbücher mehrfach von verschiedenen Personen überarbeitet wurden. Wie es auch sei. Entstanden sind sie offensichtlich nach dem Bau des ersten Tempels durch König Salomo. Denn im 8. Kapitel des ersten Königsbuches geht es um die Einweihungsfeierlichkeiten. Der Tempel wiederum dürfte etwa um das Jahr 955 vor Christus fertig geworden sein. Wenn man das erste Buch der Könige von vorne bis hinten durchliest, stößt man häufig auf die Formulierung »Wie mein Vater David«, beziehungsweise wie dein oder wie sein Vater David. Das heißt, Salomos Verhalten wird an dem seines Vaters David gemessen. Und das gilt auch für die weiteren Könige, die später in Davids Fußstapfen treten. Immer werden sie danach bewertet, ob sie dem Standard, den David einmal gesetzt hat, genügen können. Ich persönlich halte diese Vorgehensweise für äußerst fragwürdig, denn der Vergleich mit Davids Leben und seinen Taten beruht selbstverständlich auf einer sehr menschlichen Sichtweise. Und wenn wir ehrlich sind, in vielerlei Hinsicht war David kein gutes Vorbild. Sprich, die Maßstäbe, die er gesetzt hat, sind gar nicht so hoch. Trotzdem konnte praktisch keiner der nachfolgenden Könige diesen Maßstäben genügen. Und so geht es in den beiden Königsbüchern um eine Epoche in der Geschichte Israels, die insgesamt als eher negativ zu bewerten ist. Denn letztlich wird das Königreich Israel in ein Nord- und in ein Südreich aufgeteilt. Und auf längere Sicht haben diese beiden Reiche keinen Bestand. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, im ersten Buch der Könige geht es um die Spaltung des Reiches Israel und im zweiten Buch der Könige um den Niedergang. Oder anders ausgedrückt, das erste Buch der Könige beginnt mit David und das zweite endet mit dem König der feindlichen Großmacht Babylon. Fast bekommt man den Eindruck, als ob das Königreich Israel durch menschliche Machenschaften zugrunde gerichtet wird. Das ist deshalb besonders tragisch, weil es unter König David eine wahre Blütezeit erlebt hat, was seine räumliche Ausdehnung, seine Macht und den Wohlstand betrifft. Doch nach und nach gerät Gottes Wille immer mehr aus dem Blickfeld. Und das hat verheerende Folgen für die Menschen. Ganz überraschend kommt es jedoch nicht zu dieser Entwicklung. Denn als die Israeliten zum allerersten Mal den Wunsch äußerten, durch einen König regiert zu werden, sagte Gott zum Propheten Samuel, »Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll.« Soweit eine kurze Einführung in das erste und das zweite Buch der Könige. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 1, Vers 1, wird berichtet, »Als aber der König David alt war und hochbetagt, konnte er nicht warm werden, wenn man ihn auch mit Kleidern bedeckte.« Ich weiß nicht, ob's Ihnen auch so geht, ich kann mir David nur schwer als einen alten Mann vorstellen, den es immer nur fröstelt und der sich auch noch vor anderen die Blöße gibt, darüber zu jammern. Ich sehe immer den wagemutigen Hirtenjungen vor mir, der beherzt zu einer Schleuder greift, um dem Riesen Goliath den Garaus zu machen. Auch die Bediensteten Davids müssen sich wohl erst daran gewöhnen, dass aus dem ehrwürdigen König inzwischen ein alter Mann geworden ist, der umsorgt werden will. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum sie ihm keine Wärmflasche besorgen, sondern ihm auf andere Weise zu neuer Lebenskraft verhelfen wollen. Weiter ab Vers 2. Da sprachen seine Großen zu ihm, man suche unserem Herrn, dem König, eine Jungfrau, die vor dem König stehe und ihn umsorge und in seinen Armen schlafe und unseren Herrn, den König, wärme. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet Israels und fanden Abishag von Schunem und brachten sie dem König. Und sie war ein sehr schönes Mädchen und umsorgte den König und diente ihm. Aber der König erkannte sie nicht. Tja, und bevor Sie nun meinen, dass David an einer ausgeprägten Sehschwäche gelitten habe, möchte ich Ihnen versichern, dass mit dem letzten Satz, der König erkannte sie nicht, etwas völlig anderes gemeint ist. In einer modernen Bibelübersetzung heißt es hier ganz richtig, aber der König hatte keinen ehelichen Umgang mit ihr. Auch wenn ich mir beim Lesen dieses Abschnitts ein Lächeln kaum verkneifen kann, so geht es doch im Kern darum, dass David altersschwach geworden und auf fürsorgliche Hilfe angewiesen ist. Auch scheint er nicht mehr in der Lage zu sein, von sich aus einen Nachfolger im Amt des Königs zu bestimmen. Und das nutzt sein Sohn Adonija schändlich aus. Adonija ist der nächstgeborene Königssohn nach Absalom, der ja getötet wurde, nachdem er sich mit seinen langen Haaren in den Zweigen eines Baumes verfangen hatte. Ich lese weiter ab Vers 5. Adonija aber, der Sohn der Haggit, empörte sich und sprach, »Ich will König werden.« Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an und 50 Mann als seine Leibwache. Und sein Vater hatte ihm nie etwas verwehrt sein Leben lang, dass er gesagt hätte, »Warum tust du das?« Und er war auch ein sehr schöner Mann und war David geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Äußerlich ein attraktiver Mann, aber in Wahrheit ein mieser Charakter. Adonija steht seinem Halbbruder Absalom in kaum etwas nach. Und wieder einmal stoßen wir auf das Phänomen, dass ein Junge, der zu einem Mann herangereift ist, offenbar nicht ausreichend von seinem Vater dabei begleitet und unterstützt wurde. Nie hat ihn sein Vater gefragt, warum tust du das? Sprich, der Junge konnte tun und lassen, was er wollte. Und das rächt sich nun. Weiter ab Vers 7. Und er beriet sich mit Joab, dem Sohn der Zeruja, und mit Abjatar, dem Priester. Die hielten zu Adonija. Aber Zadok, der Priester, und Benaja, der Sohn Jojadas, und Nathan, der Prophet, und Shimi und Rei und die Helden Davids waren nicht mit Adonija. In dieser Reihe von Namen fällt vor allem Joab auf, der viele Jahre lang als Feldhauptmann treu in Davids Diensten stand. Er unterstützt nun Davids aufmüpfigen Sohn Adonija. Wahrscheinlich denkt er sich, wer weiß, wie lange sich David noch auf dem Thron halten kann. Dann ist es gut, sich schon mal bei seinem Nachfolger beliebt zu machen. Adonija wiederum gewinnt mit Joab einen wichtigen Verbündeten, weil dieser am Königshof über viel Einfluss verfügt. Adonija kommt auf die Idee, sich durch ein aufwendiges Festbankett als Thronfolger ins Gespräch zu bringen. So etwas sorgt bei den Leuten immer für Aufmerksamkeit, auch heute noch. Wenn sie beispielsweise als Pastor etwas Außergewöhnliches mit ihrer Gemeinde vorhaben und noch nicht so recht wissen, ob ihre Pläne von allen Seiten unterstützt werden, dann laden sie ganz einfach alle Beteiligten zu einem festlichen Abendessen ein. Und sie werden sehen, danach wird man ihre Pläne nicht mehr so kritisch sehen. Wie die Sache bei Adonija funktioniert, wird ab Vers 9 beschrieben. Und als Adonija Schafe und Rinder und gemästetes Vieh opferte bei dem Stein Sohelet, der neben der Quelle Rogel liegt, lud er alle seine Brüder, des Königs Söhne, ein und alle Männer Judas, die dem König dienten. Aber den Propheten Nathan und Benaja und die Helden und seinen Bruder Salomo lud er nicht ein. Und er wusste wohl, warum. Der Prophet Nathan zum Beispiel war ein schlauer Kopf, der ja schon mal seinem Vater David tüchtig den Kopf gewaschen hatte. Damals ging es um Davids Ehebruch mit Bathseba. Die hat einige Zeit nach diesem Vorfall, aus dem ein unehelicher Sohn hervorgegangen war, David geheiratet und einen weiteren Sohn mit ihm gezeugt, und zwar Salomo. Dieser Salomo wird von Adonija auch nicht eingeladen, obwohl er sein Halbbruder ist. Ebenso wenig Bathseba. Weiter ab Vers 11. Da sprach Nathan zu Bathseba, Salomos Mutter, »Hast du nicht gehört, dass Adonija, der Sohn der Haggit, König geworden ist, und David, unser Herr, weiß nichts davon? So komm nun, ich will dir einen Rat geben, dass du dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomo errettest. Auf, geh zum König David hinein und sprich zu ihm, hast du nicht, mein Herr und König, deiner Magd geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Thron sitzen? Warum ist dann Adonija König geworden? Siehe, während du noch da bist und mit dem König redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte zu Ende führen. Moment mal, Adonija ist König geworden? Haben wir da etwas verpasst? Na ja, ich würde es mal so ausdrücken. Er ist zumindest nahe dran, König zu werden. Entweder sagt Nathan die Unwahrheit, um Bathseba aufzuscheuchen, die hat nämlich von David das Versprechen bekommen, dass ihr Sohn Salomo einmal auf dem Thron sitzen wird. Oder Nathan erzählt Bathseba mit einem Augenzwinkern von seinen Plänen. Das heißt, er lässt durchblicken, dass sich Adonija zwar noch nicht zum König hat ausrufen lassen, aber dem alten David gegenüber könnte man ja mal so tun, als ob, damit er endlich tätig wird und die Thronfolge regelt. Weiter ab Vers 15. Und Bathseba ging hinein zum König in das Gemach. Der König aber war sehr alt, und Abishag von Schunem diente dem König. Und Bathseba neigte sich und fiel vor dem König nieder. Der König aber sprach, »Was willst du?« Sie sprach zu ihm, »Mein Herr, du hast deiner Magd geschworen bei dem Herrn, deinem Gott, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und auf meinem Thron sitzen. Nun aber siehe, Adonija ist König geworden, und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Er hat Stiere und gemästetes Vieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs geladen, dazu Abjatar, den Priester, und Joab, den Feldhauptmann, aber deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. Du aber, mein Herr und König, die Augen von ganz Israel sehen auf dich, dass du ihnen kundtust, wer auf dem Thron meines Herrn und Königs nach ihm sitzen soll. Wenn aber mein Herr und König sich zu seinen Vätern gelegt hat, so werden ich und mein Sohn Salomo als Empörer dastehen. Das heißt, wenn David erstmal gestorben ist, könnte es so aussehen, als ob Salomo und Bathseba zu Unrecht behaupten würden, dass eigentlich, nach Davids Willen, Salomo den Thron besteigen soll. Weiter ab Vers 22. Während sie noch mit dem König redete, kam der Prophet Nathan. Und sie sagten dem König an, siehe, da ist der Prophet Nathan. Und als er hinein vor den König kam, fiel er vor dem König nieder auf sein Angesicht zur Erde und sprach, »Mein Herr und König, hast du gesagt, Adonija soll nach mir König sein, auf meinem Thron sitzen? Denn er ist heute hinabgegangen und hat geopfert Stiere und Mastvieh und viel Schafe und hat alle Söhne des Königs geladen und die Hauptleute, dazu den Priester Abjatar. Und siehe, sie essen und trinken vor ihm und rufen, es lebe der König Adonija. Aber mich, deinen Knecht und Zadok, den Priester, und Benaja, den Sohn Jojadas, und deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. Ist das von meinem Herrn und König befohlen, und du hast deine Großen nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines Herrn und Königs nach ihm sitzen soll? Der König David antwortete und sprach, ruft mir Bathseba. Und sie kam hinein vor den König. Und als sie vor dem König stand, schwor der König und sprach, so wahr der Herr lebt, der mich erlöst hat aus aller Not. Ich will heute tun, wie ich dir geschworen habe bei dem Herrn, dem Gott Israels, als ich sagte, Salomo, dein Sohn, soll nach mir König sein, und er soll für mich auf meinem Thron sitzen. Da neigte sich Bathseba mit ihrem Antlitz zur Erde und fiel vor dem König nieder und sprach, lang lebe mein Herr, der König David. Und der König David sprach, ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas. Und als sie hineinkamen vor den König, sprach der König zu ihnen, nehmt mit euch die Großen eures Herrn und setzt meinen Sohn Salomo auf mein Maultier und führt ihn hinab zum Gihon. Soweit die Verse 22 bis 33. Der Plan von Nathan ist also aufgegangen. Gemeinsam mit Bathseba ist es ihm gelungen, den alten König aus seiner Lethargie herauszulocken und ein Machtwort zu sprechen. Salomo soll auf ein Maultier gesetzt und zur Quelle des Gihon gebracht werden. Das Maultier galt damals als ein königliches Reittier, während Pferde eher mit kriegerischen Auseinandersetzungen in Verbindung gebracht wurden. Aus diesem Grund ist auch Jesus kurz vor seiner Kreuzigung auf dem Rücken eines Esels bzw. einer Eselin nach Jerusalem gekommen. Im Johannesevangelium Kapitel 12 wird berichtet, dass die Leute am Straßenrand mit Palmzweigen winkten und dabei riefen, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, Heil dem König Israels. Das heißt, ein Esel oder ein Maultier wurde von den Menschen als königliches Reittier wahrgenommen. In einer Vision im Buch der Offenbarung ist dagegen von Jesus die Rede, wie er auf einem weißen Pferd reitet. In Kapitel 19 ist zu lesen, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß, treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Seine Aufgabe wird es sein, die Rebellion gegen Gott niederzuschlagen. Das heißt, Jesus wird uns einmal als der Messias vor Augen geführt, der bei seinem ersten Kommen die Menschen dazu einlädt, ihm nachzufolgen. Dagegen wird er bei seinem zweiten Kommen die Menschen richten, die ihn nicht als Erlöser angenommen haben. Zurück zu Salomo, der nun also auf Geheiß des noch regierenden Königs David sein Nachfolger werden soll. David ordnet an, dass er auf einem Maultier zur Quelle des Gihon gebracht werden soll. Weiter ab Vers 34. Und der Priester Zadok samt dem Propheten Nathan salbe ihn dort zum König über Israel und blast die Posaunen und ruft, es lebe der König Salomo. und zieht wieder hinauf hinter ihm her, und er soll kommen und sitzen auf meinem Thron und für mich König sein. Denn ihn setze ich zum Fürsten über Israel und Juda ein. Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König, und sprach, so sei es, der Herr, der Gott meines Herrn und Königs, bestätige es. Wie Gott der Herr mit meinem Herrn, dem König, gewesen ist, so sei er auch mit Salomo, dass sein Thron größer werde als der Thron meines Herrn, des Königs David. Da gingen hinab der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter, und setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zum Gihon. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Und sie bliesen die Posaunen, und alles Volk rief, es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog wieder herauf hinter ihm her, und das Volk blies mit Flöten und war sehr fröhlich, so daß die Erde von ihrem Geschrei erbebte. Soweit die Verse 34 bis 40. Ende gut, alles gut, so könnte man meinen. Wenn es da nicht noch diejenigen gäbe, die ausgelassen mit Adonija feiern und durchaus Bereitschaft zeigen, ihn zum neuen König von Israel zu ernennen. Ab Vers 41 wird berichtet, dass sie zunächst nur das Geschrei der Leute wahrnehmen, die Salomo begleiten. Und Adonija hörte es und alle, die er geladen hatte und die bei ihm waren, und sie hatten schon gegessen. Und als Joab den Schall der Posaune hörte, sprach er, »Was soll das Geschrei und Getümmel der Stadt?« Als er noch redete, siehe, da kam Jonathan, der Sohn des Priesters Abjatar. Und Adonija sprach, »Komm her, denn du bist ein redlicher Mann und bringst gute Botschaft.« Jonathan antwortete und sprach zu Adonija, »Nein, denn unser Herr, der König David, hat Salomo zum König gemacht und hat mit ihm gesandt den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter, und sie haben ihn auf des Königs Maultier gesetzt. Und Zadok, der Priester, samt dem Propheten Nathan, hat ihn gesalbt zum König beim Gihon. Und sie sind von da heraufgezogen mit Freuden, so daß die Stadt voll Getümmel wurde. Das ist das Geschrei, das ihr gehört habt. Und schon sitzt Salomo auf dem königlichen Thron, und die Großen des Königs sind hineingegangen, zu segnen unsern Herrn, den König David, und haben gesagt, dein Gott mache Salomos Namen herrlicher als deinen Namen, und lasse seinen Thron größer werden als deinen Thron. Und der König hat sich verneigt auf seinem Lager und hat so gesagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der heute einen meiner Söhne auf meinen Thron gesetzt hat, dass es meine Augen gesehen haben. Da erschraken alle, die bei Adonija geladen waren, und machten sich auf und gingen hin, jeder seinen Weg. Aber Adonija fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und fasste die Hörner des Altars. Soweit die Verse 41 bis 50. Dass sich Adonija und Salomo, die beiden Halbbrüder, wie zwei Konkurrenten gegenüberstehen, wird hier besonders deutlich. Kaum ist Salomo an der Macht, fürchtet sich Adonija vor ihm. Und was macht er? Er ging hin und fasste die Hörner des Altars, heißt es in Vers 50. Das heißt, er flüchtete sich in das Heiligtum der Israeliten, lief zum Brandopferaltar und hielt sich an den Ecken fest, die wie Hörner aussahen. Denn der Altar galt als ein Zufluchtsort, an dem sich Verbrecher vorübergehend in Sicherheit bringen konnten. An diesem heiligen Ort durfte selbstverständlich niemand umgebracht werden. Ich lese weiter ab Vers 51. Und es wurde Salomo angesagt, siehe, Adonija fürchtet den König Salomo, und siehe, er fasst die Hörner des Altars und spricht, der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht töten wird mit dem Schwert. Salomo sprach, wird er redlich sein, so soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen. Wird aber Böses an ihm gefunden, so soll er sterben. Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn vom Altar holen. Und als er kam, fiel er vor dem König Salomo nieder. Salomo aber sprach zu ihm, geh in dein Haus. Soweit es also an Salomo liegt, soll Frieden herrschen zwischen ihm und Adonija. Allerdings, am Königshof hat Adonija anscheinend nichts zu suchen. Er soll nach Hause gehen. Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch kurz auf David lenken, der sein Amt als König an seinen Sohn Salomo weitergegeben hat. Am Anfang von Kapitel 2 wird berichtet: Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei getrost und sei ein Mann und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen, Gebote, Rechte und Ordnungen, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, damit dir alles gelinge, was du tust und wohin du dich wendest. Davids letzte Worte, das heißt sein Vermächtnis an die Nachwelt, haben bereits am Ende des zweiten Buches Samuel ihren Platz gefunden. Die recht persönlichen Worte an seinen Sohn Salomo stehen dagegen im Mittelpunkt von Kapitel 2 des ersten Buches der Könige. Mehr dazu in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.